Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem Philipperbrief beschäftigt und heute kann ich euch vorwärmen, heute kommt das Beste. Heute kommt das Beste von dem Philipperbrief. Wir hatten da so verschiedene Zeiten, wir haben uns das Umfeld angeschaut von den Philippern, wir haben uns angeschaut, was Paulus ihnen geschrieben hat, woher sie kommen. Und dieser ganze Philipperbrief, der ist eigentlich aufgebaut wie so ein Festmahl. So ein Festmahl, wo ein Gutes sich an das nächste reiht. Ihr wart bestimmt schon auch auf Hochzeiten und so. Und das Beste, finde ich, ist immer das Essen. Also okay, natürlich auch die Braut und das ganze andere drumherum. Aber bei so einem Festmahl, da muss man, kommt ein Gang nach dem anderen. Und der erste Gang, das Hors d'oeuvre, die Vorspeise, die ist dieses erste Kapitel. Da nimmt er uns Paulus mit rein und erklärt seine Situation, wo er gerade steht. Und er ermutigt die Leute. Er ermutigt sie dazu, dass Leben und Sterben in Jesus ein Gewinn ist. Und dann kommt diese erste Hauptspeise, der große Gang, der erste Schlag in Kapitel 2, wo er die Christen in Liebe zur Einheit und zur Treue ermahnt und sie ermutigt, ein Vorbild für Jesus Christus zu sein. Und dann kommen wir direkt zu Kapitel 3, dem zweiten Nachschlag, also der zweite Gang zur Hauptspeise. Und da macht er ihnen Mut und fordert sie dazu auf, Christus zum Ziel ihres Lebens zu machen. Und da hatten wir letzte Woche schon was dazu. Und er fordert sie heraus, geistlich zu wachsen. Und heute kommt das Beste. Heute kommt der Nachtisch. Der Nachtisch, das ist so diese Süßspeisen, da weiß man immer schon, ach hier sind die Hauptspeisen, hier kommen die Süßspeisen, da freut man sich schon die ganze Zeit drauf. Und den Nachtisch, den kann man nicht einfach so runterschlingen. Den muss man genießen. Den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und bei meinen Kindern ist das so, wenn wir Gummibärchen essen, dann sagen wir ihnen immer, die müssen das genießen, die müssen lutschen und nicht kauen. Ich habe euch mal was mitgebracht. Das mal hier gerne durchgeben, 2, 3 rausnehmen, wer möchte, einfach hinten durchgeben. Genau, für jeden Block 1. Diese Süßspeise, und mit der beschäftigen wir uns heute. Mit dem Nachtisch, da muss man sich Platz im Bauch dafür reservieren. Es ist der Höhepunkt des Festmahls für mich. Und Paulus findet in diesem Kapitel 4, zu dem wir heute kommen, ganz besondere Worte. Und diese Worte sind deswegen auch eine Süßspeise, weil sie mit Liebe durchtränkt sind. Das Ganze ist durchwoben von Liebe, er ermahnt sie, hat ein paar harte Worte mit drin, aber wir merken, da ist so viel Liebe drin, genauso wie diese Gummibärchen richtig süß sind, so dringt das richtig durch. Denn Paulus liebt diese Gemeinde. Die Gemeinde in Philippi war seine erste Gemeinde, die er in Europa gegründet hat. Und er hat da viele, viele gute Beziehungen hin. Er ist zwar gerade nicht dort, er ist über 1000 Kilometer weit weg. Er sitzt unter Hausarrest, hat Bewacher, ist in Ketten und wartet auf sein Urteil von Cäsar in Rom. Und dann sagt er gleich zu Beginn, wenn ihr mitlesen wollt, macht das ja gerne. Wir sind in Philippa 4 und heute die Verse 1 bis 6. Philippa 4, Vers 1, da sagt er zu ihnen: Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder und Schwestern inklusive, meine Freude und mein Siegeskranz. Steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Das erinnert mich an das Kinderlied vorher. Wir stehen fest auf dem Fels. Genau, steht fest. Er nennt sie meine Freunde, meine Geliebten, meine Ersehnten. Da spürt man richtig was von diesem Nachtisch, von der Süße durch. Von diesem, hey, ich hab euch echt gern. Er nennt sie mein Siegeskranz und das übersetzt sich mit Stephanos, das würde man im Englischen Stephen dort lesen, also das ist mein Name, da kommt er her, deswegen kann ich mir das merken. Dieser Siegeskranz, das ist dieser Teil des Kranzes, den die Athleten bekommen haben nach einem großen Wettkampf. Wenn sie auf das Treppchen, oberste Stufe angekommen sind, dann haben sie diesen Siegeskranz bekommen und dann waren sie richtig, haben sich gefreut, dann waren sie voll stolz drauf und er sagt, hey, ihr Gemeinde in Philippi, ihr seid mein Siegeskranz. Ich freue mich so an euch, meine Geliebten. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie in der Schule. Wenn der Klassenlehrer dann zu mir kommt als Elternteil und sagt, hey, dein Kind war heute richtig vorbildlich. Das war richtig klasse, Mensch. Der war nett zu allen Leuten, er hat aufgepasst in der Schule, er war richtig liebevoll, er war hilfsbereit, er ist super aufmerksam. Hey, das ist so ein richtig toller Schüler. Als Vater schlägt mein Herz dann gleich höher und dann kommt die Brust raus. Ich denke, oh, mein Sohn, Hammer. Und das ist ungefähr die Haltung, die die Paulus hier gegenüber den Philippern hat. Er sagt, ich bin so stolz auf euch, ich freue mich an euch. Ich freue mich an euch, so wie ein Athlet sich freut, wenn er diesen Siegestreppe erreicht hat, so wie ein Vater sich freut, wenn sein Sohn oder sein Kind, wenn er stolz auf es sein kann. Und was macht man dann mit seinem Sohn, wenn man sowas hört? Möglichkeit 1 ist, ja, hast du gut gemacht, liebevoll abgehakt. Ist jetzt gut, jetzt musst du dich nehmen, ist so lang, musst du nicht übertreiben. Außerdem wäre noch ganz gut, ja, du warst auch hilfsbereit, sehr gut. Ja, jetzt ist okay, du hast es geschafft, hast erledigt. Sicher nicht. Ich werde hergehen und die mich kennen, die wissen, was ich sage, die werden sagen, Hammer. Hammer, mein Sohn, ich freue mich, mach weiter so. Bleib dran, steh fest, du bist auf dem richtigen Weg, das ist genau richtig. Hör jetzt nicht auf. Ich werde ihn ermutigen, weiterzumachen. Und das sagt er hier. Steht fest. Macht weiter so in dieser Weise, meine Geliebten. Ihr seid der Hammer. Das ist eine Hammer-Einleitung. Steht fest. Er legt in diesem Philippa Kapitel 4 eine Grundlage. Und die ist total wichtig. Er sagt, hey, es macht einen Unterschied, worauf wir unser Leben bauen. Und das ist auch für uns, glaube ich, heute ganz wichtig. Was ist unser Fundament? Worauf bauen wir unser Leben? Jesus verwendet einmal dieses Bild vom Haus mit Treibsand, wo er sagt, die zwei Leute vergleicht und sagt, hey, die einen, die bauen ihr Haus auf dem Felsen, ist super. Aber wenn du dein Leben auf Treibsand baust, ein Haus da drauf stellst, dann kannst du absehen, was passiert. In dem Moment, wo Winde und Stürme in dein Leben kommen, wo dein Lebenshaus von außen angefochten wird, da wackelt es und zerfällt. Und darum ist es wichtig, dass wir unser Leben nicht in so wackelige Dinge wie Karriere, Gesundheit, unsere Kinder, unseren Erfolg ausmachen, sondern dass wir eine feste Grundlage machen und eine feste Grundlage bauen. Und darum geht es heute. Darum, diese feste Grundlage zu haben, ein Fundament zu bauen. Es entscheidet über Leben und Sterben, ob ich feststehe oder nicht. Und letzten Sonntag hatten wir diesen Schlagsatz, wo Paulus sagt, das Bürgerrecht von uns Christen ist im Himmel, nicht hier. Das ist mal unser Fundament. Und von daher erwarten wir auch den Jesus, den Heiland. Und nach so einer Einleitung, ich weiß nicht, was ihr als nächstes erwarten würdet in einem Brief. Das klingt schon richtig gut. Was könnten jetzt so für Punkte kommen? Da kommt die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, steh ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Na, das ist meine Einleitung. Die zwei Frauen, Syntyche und Evodia, sind eher unbekannt. Auch die Namen sind mir zumindest fremd. Ich weiß nicht, heißt hier zufällig jemand so? Ich glaube es nicht. Das waren vermutlich Mitarbeiter. Vermutlich Mitarbeiter aus dieser Gemeinde, Leute, die von Anfang an dabei waren, die Paulus kannten, die mit ihm zusammen diese Gemeinde aufgebaut haben. Und er kennt sie. Wir wissen nicht sehr viel über sie. Aber wir wissen zumindest, dass sie sich nicht ganz grün war. Sie hatten einen Streit. Wir haben auch keine Ahnung, worum es bei diesem Konflikt ging. Wir wissen nicht, was war. Aber sie haben gestritten. Vielleicht ging es um die Teppichfarbe von der Bühne. Dass ich gesagt habe, hey, die Teppichfarbe, die muss rot sein und andere wollten in blau, das geht gar nicht. Oder vielleicht ging es auch um die Erziehung. So, ich könnte mir das so vorstellen, so die Evodia hat so Kinder und dann kommt die Syntyche her und sagt den Kindern, stauch die mal zusammen. Und dann sagt die andere, hey, was fällt dir eigentlich ein? Wer bist du hier, meine Kinder so zurechtzuweisen? Es geht dich gar nichts an, wer bist denn du? Oder es ging um die Ehemänner. Hey, ich habe gesehen, wie du meinen Mann angeguckt hast. Hey, das war nicht in Ordnung. Wir wissen es nicht. Oder schlechtes Gerede. Hintenrum, ey, ich habe genau gehört, was du zu Anna gesagt hast letzte Woche. Ich habe es mitgekriegt. Du hast schlecht über mich geredet. Das würde ich nie machen, nö. Wir wissen nicht, was los war. Aber sie hatten einen Streit. Und wir wissen auch, dass sie nicht miteinander klargekommen sind. Ich habe mich schon gefragt, woher Paulus das wusste. Woher von diesem Streit er wusste. Vielleicht hat ihm jemand geschrieben oder der Epaphroditus, als er bei ihm in Rom war, um das Geld der Gemeinde abzugeben, hat es ihm erzählt. Das wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass das in Paulus offensichtlich so wichtig war, das anzusprechen. Er hat gesagt, hey, diesen Streit, den muss ich ansprechen. Ein Streit zwischen zwei Christen, den will ich nicht ignorieren. Da finde ich ziemlich direkte Worte für. Und jetzt stelle ich mir das so ein bisschen vor, wie es wohl den beiden ging. Dieser Syntyche und der Evodia. Die kommen und da kommt dieser Brief von Paulus und sie freuen sich. Yeah! Der Mann hat uns zum Glauben geführt. Wir haben zusammen mit ihm gearbeitet und dann kommt ein Hammerkapitel nach dem anderen. Da kommt was von der Kraft Jesu, von dem Vorbildsein, von Jesus, wie er uns befähigt. Und dann auf einmal heißt es, du und du, Evodia und Syntyche, ihr zwei, ich ermahne euch. Aus dem Nichts. Die beiden werden wahrscheinlich rot angelaufen sein. So, ihre Ehemänner werden sich weggeguckt haben. So. Und ich weiß nicht, so gefühlt rutschen alle weg. Sie sind im Stuhl versunken. Wir wissen nicht, um was es ging. Aber die beiden hatten ein Problem miteinander. Und das ist auch ganz normal, denn wo immer Menschen zusammen sind, da gibt es auch menschliche Probleme. Da brauchen wir gar nicht schönreden, das ist ganz normal, das war in jeder Kirche so. Wenn das in der ersten Gemeinde in Europa so war, dann brauchen wir es nicht wundern, wenn das bei uns auch vorkommt. Es gibt keine Kirche, die aus Menschen besteht, ohne menschliche Probleme. Und genau in so eine menschliche Situation spricht Paulus hier hinein. Er sagt zu ihnen, wir kommen hier zusammen. Als Christen, als Gemeinde, hier im Gottesdienst, damit Gott uns verändern kann. Ich weiß, die Realität ist herausfordernd und es gibt manchmal Dinge, die sind echt schwer. Aber wenn es irgendeine Sache gibt, wenn es nur irgendeine Sache geben kann, in der wir eine Einheit bilden können, dann nur an diesem Punkt, in Jesus Christus. An diesem Punkt muss Einheit herrschen. Da muss eine Schnittmenge da sein. Wir können unterschiedlicher Meinung sein in Politik, im Deko, im Musikstil. Aber an Jesus Christus, da muss eine Einheit herrschen. Da brauchen wir eine Schnittmenge. Wir können ganz schön viel von diesen beiden Frauen lernen und von ihrer Situation. Nicht nur für die Gemeinde, auch für unsere Ehen, für alle unsere Beziehungen, für unsere Beziehungen mit Arbeitskollegen, mit Freunden, mit Nachbarn oder in der Familie. Ich habe heute keine klassischen Punkte, sondern ich tue verschiedene Schlaglichter rauswerfen und ihr dürft euch gerne versuchen, so viele wie ihr könnt zu merken. Es sind nur vier. Als erstes stellen wir fest, dass Paulus interessanterweise gar nicht sehr viel Zeit damit verschwendet auf dieses Problem. Das ist genau ein Satz, wenn man es genau nimmt, zwei, okay. Zwei Sätze. Er schickt sie nicht in eine Seelsorgeberatung. Er macht jetzt auch keinen langen Brief darüber, wo er das Problem erläutert und die verschiedenen Positionen darlegt. Hey, du hast es so gesehen und ich weiß, du siehst es so, können wir da nicht irgendwie zusammenkommen? Nee, er sagt einfach, hey, könnt ihr euch nicht im Herrn vertragen? Oder auf den Punkt gebracht, er sagt, fokussiert euch auf Jesus. Jesus ist unser Mittelpunkt. Wenn ihr ihn im Fokus habt, dann werden die Probleme nicht mehr im Zentrum stehen. Werner hat es letztens erst in ein Bild gebracht, in diesem Bild von dieser Speiche. Wenn Jesus in der Mitte ist und wir ihn im Zentrum haben und zusammenrücken, dann rücken wir auch gemeinsam zusammen. Wenn wir auf Jesus hinzurücken, ihn zum Zentrum, dann wird der Kreis kleiner. Und dann rücken auch wir zusammen. Als zweites ruft er sie auf, als gesamte Gemeinde mitzudenken. Er sagt zu ihnen nicht, hey, nur ihr zwei, ihr lest, klärt das Problem, sondern er ruft ihn Clemens, die anderen Gefährten, die ganzen Mitarbeiter. Er sagt, hey, helft diesen beiden Menschen. Ihr seid Geschwister, helft zusammen, seid nicht passiv, seid für eure Geschwister da. Ihr seht doch, wie sie leiden. Und wenn ein Glied der Gemeinde Jesu leidet, dann leiden alle anderen mit. Ihr kennt vielleicht dieses Bild vom Leib. Ganz bildlich gesprochen hat Jesus mal so ausgedrückt, wir sind ein Leib, die wir hier sind. Und zu diesem Leib, da gehören, ich könnte mal abzählen, ihr ersten 10, ihr seid Finger. Ihr da hinten, ihr seid vielleicht 10, da braucht man auch 10. Dann braucht man ein Auge, nochmal ein Auge, eine Niere, ein Herz, der Kopf ist Jesus, der ist weg. Und wir brauchen einen Fuß, genau, eine rechte Hand und so weiter. Und jetzt stellt euch mal diesen wandelnden Leib vor. Ich stelle mir das so vor, wenn man so einen Nagel hat, so einen schönen rostigen Nagel. Und dieser Leib, der wandelt auf einer Wiese. Schön, herrliches Wetter, so wie heute. Er läuft über diese Wiese, es ist sparfuß, das Gras fühlt sich toll an. Und dann kommt dieser eine Moment und er sieht den Nagel nicht und dann tritt er rein. Ich weiß nicht, wie ihr euch vorstellt, wie man da so reagiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mund anfängt zu schreien, die Augen tränen, die Hände nach unten greifen, den Fuß festhalten. Der andere Fuß versucht ja auszubalancieren, damit das Ganze noch stehen kann. So soll Gemeinde sein. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Dann stehen alle zusammen. Dann sagt ihr, seid als Gemeinde zusammen da. Ihr seid eine Einheit. Wir spulen das nochmal zurück. Gleiche Situation nochmal. Der Fuß, die Gemeinde, die laufen da gemeinsam dahin. Was passiert? Natürlich, er tritt wieder rein und er läuft weiter, als wäre nichts passiert. Was würdet ihr so einem Menschen für eine Diagnose ausstellen? Krank. Er hat Lepra oder irgendwas, aber das ist nicht natürlich. Liebe Leute, das kann nicht passieren. Das darf nicht passieren. Das stimmt was nicht. Der Mund bleibt ruhig, die Augen tränen nicht, keine Hand stürzt zur Hilfe. Man macht weiter, als wäre nichts passiert. Paulus erinnert die Gemeinde daran, dass sie eine Verbindung haben mit Evodia und Syntyche. Er sagt, wir sind eine Gemeinde. Wir sind eine Einheit. Wenn ein Glied leidet, dann helft ihnen. Helft mit. Es darf nicht sein, dass die anderen so tun, als hätten sie es nicht gesehen, als wäre, wir ignorieren das. Das macht keinen Sinn. Und das gilt natürlich auch für uns als Christen. Als Christen ist es unsere Aufgabe und es ist nur natürlich, einander zu helfen. Es wäre unnatürlich, es nicht zu tun. Diese Gemeinde in Philippi war eine ganz normale Gemeinde. Mit normalen Menschen, und normale Menschen haben Probleme immer wieder irgendwo. Und ich weiß jetzt nicht, was so bei dir die Probleme sind, aber wenn du mal nach links und nach rechts so guckst, so, da sitzen Leute. Und ich kann dir versprechen, jeder von ihnen hat irgendeinen Punkt auch Probleme. Und vermutlich weißt du gar nicht, was die Probleme sind und du hast nicht mal den Hauch einer Ahnung, wie groß die Probleme sind. Wahrscheinlich sind sie weitaus größer und die Menschen haben weitaus größere Schwierigkeiten, als du denkst. Die meisten Menschen um dich herum werden mit irgendjemandem im Streit liegen. Sei es auf der Arbeit oder in ihren Familien. Mit dem Bürgerbüro oder einer Versicherung. Mit irgendjemand werden sie im Streit liegen. Und dann, wenn das bei dir auch so ist, dann ist der Vers 4 für dich. Der Vers 4 kommt nämlich direkt danach. Da heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum, falls du es noch nicht kapiert hast, sage ich dir nochmal, freue dich. Das ist der Grund, warum wir geschaffen sind. Um uns zu freuen. Weißt du, warum dieser Vers genau an dieser Stelle steht? Hast du dich schon gefragt, warum der direkt nach diesen beiden kommt? Ist das Zufall oder nur eine schlecht gewählte Überleitung von Paulus? Sicher nicht. Paulus sagt, freut euch. Freut euch wirklich. Und warum gerade jetzt? Weil er gerade eben von Konflikten gesprochen hat, von Uneinigkeit, von einer Stresssituation in der Gemeinde. Paulus sagt den beiden Frauen, wenn es irgendeinen Befehl in der Bibel gibt, den ich euch beiden geben kann, dann diesen. Freut euch. Und wie oft sollt ihr euch freuen? Immer. Alle Zeit. Und um nur noch mal ganz sicher zu gehen, dass du es auch wirklich kapiert hast, sage ich es nochmal. Freu dich. Das Thema der Freude, das durchdringt diesen ganzen Brief. Der Philipperbrief heißt nicht umsonst auch der Brief der Freude, weil das sein Thema ist. Allein 16 Mal bringt er dieses Thema in diesem Brief hoch. In Kapitel 1 kommt es, in Kapitel 2 kommt es, in Kapitel 3 kommt es und in Kapitel 4 sagt er jetzt schon das zweite Mal, freu dich. Freue dich im Herrn. Immer. Aus dem Brief lässt sich, wie gesagt, nicht herauslesen, was genau das Problem war von diesen beiden Frauen. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass es nicht dasteht. Denn ich glaube, es geht gar nicht um diesen konkreten Konflikt. Der konkrete Konflikt ist gar nicht so bedeutend. Schließlich hat jeder von uns seine Probleme. Jeder von uns hat irgendwo Schwierigkeiten, sei es finanzielle Beziehungen, Gesundheit, Kinder, Arbeit oder irgendwelche rechtlichen Angelegenheiten. Jeder hat seine Probleme. Doch was wir ziemlich genau wissen, ist, was wir mit diesen Problemen tun sollen. Nämlich was? Freut euch! Was auch immer gerade deine Situation ist, in der du steckst, wo auch immer gerade du ein Problem hast und nicht weiter weißt, im Namen Jesu spricht dir Paulus zu, freue dich im Herrn. Und falls du es noch nicht glauben kannst, dann nochmal, freue dich. Wenn du wüsstest, Paulus, also wenn du mein Problem wirklich kennen würdest, dann würdest du sowas nicht sagen. Paulus, ich weiß nicht, aber das ist schon ein bisschen schräg. Versuchst du vielleicht, die Dinge nur schön zu reden? Es ist hier ein schön Wetterglaube, wir tun alle so, als freuen wir uns. Wenn du wüsstest, Paulus. Doch wir dürfen eins nicht vergessen, als Paulus diesen Brief schreibt, da weiß er ganz genau, was Leiden bedeutet. Er sitzt im Gefängnis, er ist unter Hausarrest, er hat Fesseln, er ist bewacht, er kommt seit Tagen nicht mehr wirklich raus und er wartet auf sein Todesurteil. Dieser Mann, der redet nicht über die Köpfe hinweg, sondern er weiß, was es bedeutet, ein Problem zu haben. Er gibt dir keine faulen Ratschläge, sondern er weiß ganz genau, was es bedeutet, während einem Problem Gott zu loben. Vielleicht erinnert ihr euch auch zurück ganz an den Anfang unserer Philipperbriefreihe. Das war auch in Philippi. Da saß er schon mal im Gefängnis. Er kam da rein, nachdem er wirklich übelst zugerichtet wurde, zusammengepeitscht wurde und danach in das tiefste Loch, ins kalte Gefängnis geschmissen wurde. Dann saß er da drin, dann wurde auch noch ein Folterinstrument gespannt, damit er sich nicht bewegen kann und steife Füße bekommt. Und gegen Mitternacht fangen sie an, Gott zu loben. Sie preisen ihn. Silas und Paulus, die beiden sitzen im Gefängnis und loben ihn. Wie konnte Paulus das tun? Woher hat er die innere Kraft dazu? Sicher ist, Paulus weiß, wovon er redet, wenn er sagt, in Leiden Gott zu loben. Keine Frage. Die Frage ist, warum, wie schafft er das? Paulus hat erkannt, dass die eigenen Lebenssituationen, die Umstände, nicht die Grundlage dafür sein dürfen, ob wir Gott loben oder nicht. Er sagt, Lobpreis hängt davon ab, worin deine Hoffnung liegt. Gott zu loben hat in erster Linie mit meinem Fundament zu tun. Es geht dabei nicht um schwärmerischen Opportunismus oder Optimismus, um zu sagen, ja Mann, wir freuen uns jetzt einfach, egal was ist. Es geht auch nicht um Gehirnwäsche, so wie manche so religionsmäßig so tun, so, du musst deine Gedanken verändern, einfach so, bessere denke einfach was anderes und dann wird es positiv. Darum geht es nicht, nein. Es geht auch nicht darum, noch mehr Energie reinzuhängen. So, ich versuche es jetzt mit aller Kraft und dann klappt das schon. Nee, es geht darum zu erkennen, wer Gott ist und wer du in Gott bist. Wenn wir Gott mit ins Boot holen, dann verändert sich unsere komplette Lebensperspektive. Dann gibt es auf einmal Hoffnung. Spurgeon, ein bekannter Prediger, hat es mal formuliert zu diesem Brief. Er hat gesagt, was für einen großartigen Gott wir haben, der Freude zu einer Verpflichtung macht und befiehlt, dass wir uns freuen. Sollten wir einem solchen Befehl nicht gehorchen? Hey, ich bin wirklich froh, dass da steht, freu dich und nicht, fühl dich schlecht. Und abermals sage ich, fühl dich richtig mies, hab ein schlechtes Gewissen. Und wenn du rumlaufst, informier dein Gesicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass alle sehen, du hast wirklich Trübsal auf dir. Das steht da nicht. Manchmal erlebe ich Christen, habe ich den Eindruck, die haben das zum Credo so gemacht, ne? Die müssen sich immer schlecht fühlen. Also die ersten 5 Sätze sind noch okay, da freut man sich und am 5. Satz geht's los. Da kommt dann irgendwas, worüber man sich beschweren muss, wo gerade was nicht klappt, das ist dann gleich das Erste. Die laufen mit so einem dauerkritischen Gesicht herum. Mal ganz ketzerisch gefragt, was wäre, wenn wir diesen Befehl aus der Bibel ernst nehmen? Wenn wir uns tatsächlich andauernd freuen würden? Wie sähe das dann aus? Selbst dann, wenn dir jemand Unrecht tut, wenn jemand deine Freiheit beschneidet, selbst dann, wenn du gerade durch schwierige Zeiten gehst. Und auch dann, wenn du nicht weißt, wie die Zukunft ausschaut und große Unsicherheit vor dir ist. Und du nicht weißt, was als nächstes passiert. Worauf du deine Hoffnung setzt, wird bestimmen, woher deine Freude kommt. Ich sag's nochmal. Worauf du deine Hoffnung setzt, wird bestimmen, woher deine Freude kommt. freue dich im Herrn. Immer. Alle Zeit. Die Menschen mit der meisten Freude auf dem gesamten Planeten sollten Christen sein. Also, wenn wir das hier so lesen, dann müssten wir davon ausgehen können, dass Christen die fröhlichsten Menschen sein sollten. Diese Freude zeichnet einen Christen aus. Und darum haben sie auch ihre Botschaft, das Evangelium, so genannt. Evangelium bedeutet nämlich gute Nachricht, frohe Botschaft, Freude. Nichts, wo man sich drüber weinen muss. Das ist eine gute Botschaft. Leute, wir haben die beste Botschaft ever. Wir haben eine richtig gute Botschaft, Grund zur Freude. Und diese Botschaft sollte es sein, an die wir uns gegenseitig ständig erinnern. Weshalb wir uns freuen können. Wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, in dem Hauskreis oder auf dem Kaffee und Kuchen. Wir sollten uns freuen. Immer. Im Grunde würde ich mir wünschen, dass mein Haus, dass unser Haus zu Hause überläuft von Freude. Wenn jemand reinkommt, rennt er gegen eine Freudenwand, taucht er ein. Im Gemeindehaus, das platzt vor Freude. Diese Freude soll in jeder Begegnung, sich in jedem Treffen, in jeder Beziehung widerspiegeln. Und selbst dann, wenn wir leiden. Und jetzt geht der Paulus noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht, selbst dann, wenn wir leiden, sondern erst recht dann, wenn wir leiden. Wow. Philipper 3, Vers 10, das hatten wir jetzt vor kurzer Zeit. Da sagt Paulus, dass er Gott und die Kraft seiner Auferstehung erst in seinem Leiden so richtig erkennt. Ja, sogar bis hin zum Tod. Wie kann er das sagen? Er sagt es garantiert nicht, weil Schmerz was Tolles ist. Er sagt nicht, freue dich, weil du leidest. Sondern er sagt, freue dich, während du leidest. Freue dich in dem Leiden. Denn wenn wir Schmerzen haben, dann dürfen wir einen Bruchteil von dem mitbekommen, was Jesus für uns gelitten hat. Und das erinnert uns an dieses unglaublich große Geschenk, was uns Jesus gemacht hat. Es erinnert uns daran, wie sehr uns Gott geliebt hat. Und Gott hat uns so sehr geliebt, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir wären diejenigen, die eigentlich hätten leiden müssen, doch er ist für uns dorthin gegangen, damit wir Freude haben. Damit wir gerettet werden. Und deswegen, gerade dann, wenn wir leiden, zeigt uns das noch nur umso mehr die Größe des Leidens Jesu Christi. Die Größe seines Leidens für uns. Und das gibt uns Hoffnung. Und es gibt uns Freude für die Zukunft. Und nur deshalb kann Paulus schreiben, ich freue mich aber im Leiden. Sicherlich habt ihr auch schon Menschen beobachtet, die so richtig Stehaufmännchen sind, die so froh sind, Frohnaturen. Und da gibt es die anderen, die sind eher so immer nicht so gut drauf. Interessant ist, das ist durch alle Kulturen hinweg so, das kannst du, egal wo du hingehst, diese Leute gibt es überall. Und was auch interessant ist, das hat überhaupt nichts zu tun mit so Dingen wie Kultur, Geld oder Besitz. Ob jemand froh ist, hat damit gar nichts zu tun. Auch nicht mit Familienstand. Ich habe ärmste Menschen kennengelernt, die eine Freude ausgestrahlt haben. Das war unglaublich. Und ich habe reichste Menschen erlebt, die eigentlich sich keine Sorgen machen müssten, die sich ständig Sorgen gemacht haben. Ach, und wie machen wir das und wie könnte das werden? Und oh. Ob jemand froh ist, hat nichts damit zu tun. Und wenn du Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hast und ihn noch nicht kennst, dann hast du vielleicht auch schon Christen beobachtet und gesehen, Mensch, die strahlen ja. Die haben eine innere Ruhe, eine Freude und du fragst dich, wie kann das sein? Woher kommt die? Dieser innere Frieden, diese Hoffnung, das ist irgendwas Übernatürliches. Und vielleicht fragst du dich, wie kann ich die bekommen? Diese göttliche Freude ist etwas, das alle Vernunft übersteigt. Es ist nicht menschlich zu erklären. Es ist etwas, das alleine Gott schenken kann. Und sie gründet in dieser tiefen Hoffnung auf Jesus Christus. Nur wer seine Hoffnung ganz auf Jesus setzt, kann diesen Frieden und diese Freude bekommen. Und viel zu oft, muss ich bekennen, stelle ich bei mir selber fest, dass ich mich ablenken lasse. Dass ich mich ablenken lasse, dass ich mir Sorgen mache. Sorgen und sich so Gedanken einschleichen, dass nicht mehr Jesus meine einzige Hoffnung ist, sondern dass ich auf einmal mir Sorgen mache um Dinge, um die Zukunft. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann ist diese Freude dahin. Sorgen machen Freude am Herrn zunichte. In Vers 6 sagt Paulus genau das. Seid um nichts besorgt, sondern in allem, durch Gebet und Flehen, mit Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Sprich, freue dich und auf der anderen Seite, sorge dich um nichts. Aber Paulus, wenn ich mich jetzt nur ein ganz klein bisschen sorge, ist es dann okay? So ein ganz bisschen, nur ganz wenig? Sag nein, um nichts. Sorge dich um nichts. Ich fand das so cool, dass du da vorher Zeugnis gegeben hast, Manuel. Hammer, genau. Das erkenne ich in meinem Leben ganz genauso. Sondern wirf alle deine Sorgen in einer dankbaren Haltung auf Gott. Sprich mit ihm darüber im Gebet. Und dann wird dieser unbegreifliche Friede über dich kommen. Wenn wir in Jesus die Hoffnung alleine haben. Ein Friede, der nicht mit Verstand zu erklären ist. Ein Friede, der dein Herz erfüllen wird, der unglaublich gut tut. Wir reden hier nicht von irgendeinem surrealen Ding. Es gibt etwas, das ist 100% real. Das gibt es wirklich. Und diese Freude in seinem Leben zu spüren, ist Hammer. Und es braucht dazu zwei Dinge. Erstens, du brauchst eine persönliche und lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Sonst hast du keine Hoffnung, auf die du setzen kannst. Dazu kann ich heute leider nicht ganz so viel sagen, aber du darfst gerne auf mich zukommen, wenn du eine Frage dazu hast. Und das Zweite ist, du musst Gottes Anweisung auch gehorsam sein und alle deine Hoffnung auf ihn allein werfen. Wenn du dies nicht tust, dann weigerst du dich, ihm zu gehorchen. Und du wirst auch nicht diesen übernatürlichen Frieden und diese Freude in deinem Leben spüren. Wenn es dir auch manchmal so geht wie mir, wenn du diesen Frieden und diese Freude spüren möchtest, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Es ist nie zu spät. Es gibt keinen Zeitpunkt, an dem wir nicht zurücklaufen könnten, es gibt keine Masken, die zu viel wären, um zu sagen, hey Gott, ich möchte diesen Frieden und diese Freude wieder haben. Ich möchte dir allein vertrauen. Erst vor 3 oder 4 Wochen war es bei mir. Da saß ich morgens während meiner stillen Zeit und habe mich hingekniet und habe Gott meine Sorgen hingeschüttet und habe gesagt, hey, ich verstehe es gerade nicht, Gott, warum? Und habe ihm das hingelegt. Und ich muss euch sagen, das habe ich noch nie erlebt. In dieser Intensität hat mir Gott einen Frieden und eine Freude ins Herz geschenkt. Das war unglaublich. Der trägt mich seitdem. Vielleicht war es auch der krasse Gegensatz, aber das war so tief und das ist der Hammer. Ich habe sowas echt noch nicht in dieser Tiefe erleben dürfen. In dem Moment, wo ich gesagt habe, hey Gott, ich lege es dir hin, kam ein unglaublicher Friede auf mich. Rein menschlich ist das nicht zu erklären, wie wir gelesen haben. Dieser Friede, diese Freude übersteigt den Verstand. Brauchen wir nicht versuchen, mit dem Kopf zu erklären. Das wird nicht klappen. Und wenn es dir auch manchmal so geht, dann wisse, es ist nie zu spät. Wir können immer wieder neu zu ihm kommen. Neu vor ihn treten. Wisst ihr, die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch, gefüllt mit tollen, weisen Worten. Von den besten Menschen aufgeschrieben, dass wir sie auswendig lernen können und viel davon lernen können und Wissen ansammeln. Das war nie der Grund, warum die Bibel geschrieben wurde. Wenn Jesus gepredigt hat, dann wollte er nicht, dass die Menschen denken, Mensch, habe ich viel gelernt. Er wollte, dass ihr Leben verändert wird. Jesus hat zu den Menschen gesprochen, um Leben zu verändern. Und wenn wir heute in der Bibel lesen, wenn wir hier zusammenkommen, dann tun wir das, damit Jesus Leben verändert, damit er uns verändert. Und nicht, um nochmal eine neue Sache zu lernen, die ich mir daheim aufschreiben kann. Das ist zwar gut und nicht schlecht, aber das ist nicht der Grund, warum wir zusammenkommen. Wir wollen, dass Jesus Leben verändert. Und wenn wir hier zusammenkommen, dann wünsche ich mir das. Ich möchte mit meinem Leben Jesus dienen. Ich möchte Jesus ähnlicher werden, einen Jesus-Charakter bekommen. Letzten Sonntag haben wir von diesem Ziel, von Jesus ähnlicher werden, gehört. Jesus möchte dich und er will mich verändern. Er will uns ein Leben mit überfüllter Freude schenken. Der will es uns wirklich schenken. So wie Gummibärchen zum Lutschen. Eine Süßigkeiten-Explosion. Er will uns diese Freude schenken. Und wenn du auch ein Leben leben möchtest, dann lade ich dich ein, im Namen Jesu all dein Vertrauen und deine Hoffnung wieder neu auf ihn zu setzen. Lasst uns das doch gemeinsam tun im Gebet. Ich werde beten und in einer Minute, ich gebe eine Minute stille Zeit und dann bete ich und schließe ab. Jeder hat eine Minute und dann schließe ich im Gebet. Geliebter Herr Jesus, danke. Danke, dass du uns so sehr liebst, ja sogar bis in den Tod hinein geliebt hast. Wir rühmen und preisen dich dafür. Du willst, dass wir unsere Sorgen abgeben an dich und das möchten wir tun. Du willst uns ein Leben mit Freude schenken und wir wollen es dankbar annehmen. Dazu hast du uns geschaffen. Herr, bitte verzeih mir, verzeihe uns, wo wir uns auf Sorgen und auf Dinge eingelassen haben, anstatt uns allein an dich zu halten und all unsere Hoffnung auf dich zu setzen. Herr, wir geben all diese nutzlosen Sorgen hin und bitten dich, dass du es gut machst. Wir wollen auf dich vertrauen. Wir wollen als Gemeinde dein Wort ernst nehmen und einander in Liebe weiterhelfen. Hilf uns, die Menschen zu sehen, die in unserer Mitte leiden, und mit ihnen zu leiden und ihnen zu helfen. Herr Jesus, wir vertrauen dir zu 100%. Auch bei all den Dingen, wo wir noch keine Lösung haben, wo wir noch nicht wissen, wie es weitergeht, wo es unsicher ist. Herr, wir wollen dir vertrauen, du machst es gut. Herr, nimm du diese Dinge an und erfülle unser Herz wieder neu mit deinem Frieden, mit deiner Freude. Wir wollen uns freuen und dankbar sein, Herr Jesus. Amen.